Mörderische Heimatfans und Nachbarschaft, aufgepasst. Am 7. Juni ist es wieder soweit. Das große Mörderische Heimat Sommer Special 2025 findet statt. Erstmalig in dem großartigen Ambiente der Orangerie Fulda präsentieren Zeno, Shaggy und Lisa zwei packende True-Crime-Fälle zum Thema Sommer und Urlaub. Echte Fälle von Orten, die wir sonst nur von unseren Reisen kennen, bilden den Hintergrund für diesen einzigartigen Abend. Wichtig, es wird keinen Zusatztermin geben. Also seid schnell und sichert euch jetzt eure Tickets unter www.kreuz.com. Wir sehen uns in der Orangerie Fulda. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo sehr verehrte Nachbarschaft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen zur Folge 65 von Mörderische Heimat, deinem True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Und deine Region ist in unserer aktuellen Staffel das Bundesland Niedersachsen. Dies ist der 5. und vorletzte Fall dieser Staffel, dann geht's weiter in die nächste Nachbarschaft. Wo das dann sein wird, verraten wir euch dann wie immer in einem Mörderische Heimat extra. Heute sind wir aber noch in dem Bundesland Niedersachsen und für euch heute an den Mikrofonen sind Shaggy Schwarz
und Lisa Kardinale.
Hallo Lisa, schön, dass wir in dieser Staffel nochmal die große Freude haben, miteinander zu sprechen, ja. Und einen weiteren Fall auch zu behandeln. Wir hatten ja bereits einen Niedersachsen-Fall besprochen.
Die Folge 62 war das, oder? Genau. Der Pastor und die Ameisen?
Richtig, mit den Krabblern, ja.
Ja.
Wer diese Folge noch nicht gehört hat, kann das ja gleich im Anschluss noch an diese Folge tun. Aber jetzt bleibt ihr bitte alle erstmal schön dran, denn wir haben euch natürlich eine weitere spannende Episode mitgebracht. Und dazu begeben wir uns zeitlich ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit, richtig?
Richtig. Wir gehen zurück in eine wilde Zeit, nämlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und der Zeitgeist wird sogar ein Grund für das Geschehene sein, warum das so nur zu dieser Zeit alles passieren konnte.
Nähere Erläuterungen gibt es gleich. Jetzt hören wir erstmal rein, was uns Philipp zu dem heutigen Tag, zu dem heutigen Fall zu berichten hat. Bitte, Philipp.
In der kleinen Gemeinde Meinersen feiert man 1971 das alljährliche Volksfest. Ein junges Liebespaar verlässt zu später Stunde das Festzelt und wähnt sich ungestört, als es etwas entfernt zwischen einigen Büschen intim wird. Doch dann peitscht ein Schuss in der Nacht. Sind sie Opfer eines Serientäters geworden, der sich auf Liebespaare spezialisiert zu haben scheint?
Bevor wir genauer auf die Tat blicken, schauen wir uns zunächst wie immer erst einmal genauer an, wo wir uns befinden. Was kannst du zu Meinersen sagen, Lisa?
Ich habe ein bisschen gegoogelt und recherchiert und da mir Meinersen nun auch nicht direkt etwas gesagt hat, aber jetzt bin ich um einiges schlauer.
Ich sage es ja auch immer, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. So lernen wir unsere Nachbarschaft und auch ein wenig was über die Region unseres Landes besser kennen.
Und diesem Bildungsauftrag werden wir natürlich sehr gerne gerecht. Meinersens Geschichte ist nämlich durchaus interessant. Mhm. Es war bereits im Mittelalter Sitz des Geschlechts der von Meinersens. Das geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. In der jüngeren Geschichte hat Meinersen dann 1975 nochmal national von sich reden gemacht. Leider in keinem schönen Zusammenhang. Damals gab es im August 1975 eine fatale Waldbrandkatastrophe, die völlig außer Kontrolle geriet und 5 Feuerwehrmänner in einem Wald von den Flammen eingeschlossen und getötet wurden.
Oh, wie in so einem amerikanischen Katastrophenfilm aus Kalifornien oder so. Und das in Deutschland. Hm. habe ich noch nie was von gehört.
Ja, ich auch nicht.
Krass.
Ist aber wirklich total tragisch gewesen. Das. Ja. Lass uns dennoch mal weiterschauen. Meinersen selbst liegt am südlichen Rand der Lüneburger Heide, nördlich von Braunschweig und östlich von Hannover, um sich das etwas besser vorstellen zu können. Das sind ja die beiden Städte Niedersachsens, die man als Nicht-Niedersachse geografisch vielleicht am ehesten auf dem Schirm hat.
Gut, und wir sind nun in den 70er Jahren. Aber unser Ereignis hat nichts mit diesem Waldbrand zu tun, oder?
Das hat nichts mit unserem Fall zu tun. Der spielt 4 Jahre zuvor. Da ist Volksfest in Meinersen. Die Stimmung ist prächtig, das Zelt ist gut gefüllt und auch das Bier fließt in Strömen.
Wie das auf Volksfesten so üblich ist. So weit, so gut. Aber es scheint an diesem Abend ja nicht jedem nur nach Feiern zumute zu sein. Es wird in einem Kriminalfall enden.
Das stimmt. Wir schauen allerdings zunächst auf 2 andere Personen, nämlich auf den 24-jährigen Schaustellergehilfen Günther Hausotter und ein Mädchen aus dem Dorf, Erika.
Mhm.
Die beiden verstehen sich ziemlich gut und kommen sich an diesem Abend näher.
Günther und Erika, ich habe mir das mal notiert.
Mhm. Noch eins vorweg, Erika ist 14 Jahre jung.
Oh.
Und ich hatte es vorhin bereits kurz erwähnt, dass die Zeit, in der unser heutiger Fall spielt, eine Rolle spielen wird.
Inwiefern ist das wichtig?
Naja, wir haben den 24-jährigen Günther und die 14-jährige Erika, was per se schon mal nicht ohne ist.
Mhm.
Ich sag nur Verführung Minderjähriger und so weiter. Das tanzt da schon haarscharf dran vorbei.
Passiert denn irgendwas gegen ihren Willen, was Günther betrifft?
Nein, nein, das ganz und gar nicht. Was die beiden betrifft, geschieht hier alles freiwillig. Dennoch ist das nicht ohne. Hm. Aber es existierte damals noch ein anderes Gesetz in den 70ern, das uns heute wie aus der Zeit gefallen erscheint. Nämlich den sogenannten Kuppler-Paragraphen. Sagt dir das was, Shaggy?
Nicht wirklich.
Okay. Ja. Mir hatte das auch nichts gesagt, aber es gab damals noch diesen Kuppelei-Paragraphen 184. Der besagte, dass ausschließlich verheiratete Personen Sex haben durften. Und hier natürlich nur Männer und Frauen. Gleichgeschlechtlicher Sex war sowieso verboten. Das war dann nochmal ein anderer Paragraph. Paragraph 175 war der sogenannte Schwulenparagraph.
Aber was hat dieser Kuppelei-Paragraph denn nun genau besagt?
Man durfte als nicht verheiratetes Paar zum Beispiel kein Hotelzimmer mieten. Wenn das dennoch geschah, konnte der Betreiber Ärger bekommen. Man konnte den Hotelier anzeigen. Das gleiche übrigens auch unter dem heimischen Dach. Wenn Eltern erlaubten, dass ihr Sohn oder ihre Tochter Besuch im heimischen Haus erlaubten, dann konnte irgendein Nachbar, dem das nicht passte, die Eltern anzeigen. Weil hier ein Paar verkuppelt wurde, dass das nach dem Gesetz nicht durfte.
Verstehe. Wann wurde dieser Paragraph denn abgeschafft? Nicht, dass ich mich in meiner Jugend hier noch strafbar gemacht habe.
Da brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Das Ganze wurde 1973, also kurz nach unserer Tat, abgeschafft. Aber bis dato war das immer noch Thema.
Und war das nur so ein Paragraph auf dem Papier, so wie die Todesstrafe in Hessen, die ja auch erst offiziell 2018, glaube ich, abgeschafft wurde?
Nee, das wurde tatsächlich auch umgesetzt. Eine Statistik des Bundeskriminalamts aus dem Jahr 1970 weist immerhin noch 1741 Fälle von angezeigter Kuppelei auf.
Krass. Damit trieb man natürlich die ganzen Jugendlichen und Unverheirateten nicht nur in die Illegalität, sondern auch in irgendwelche dunklen Ecken, wo sie dann heimlich das Ganze machten, oder?
Und genau das ist hier bei unserem Fall nun auch ein Problem. Denn unserem Pärchen bleibt nun ebenfalls nichts anderes übrig, als entweder in ein Auto zu gehen oder in der freien Natur ihren Bedürfnissen nachzukommen. Und das macht es potenziellen Tätern natürlich extrem einfach, hilflose Opfer zu finden.
Verstehe.
In dieser Zeit gab es auch viele Überfälle, die jetzt gar nicht mit einem Mord oder ähnlichem enden. Aber es treibt potenziellen Tätern die Opfer geradezu in die Arme, weil diese sich an abgelegenen Orten fernab des öffentlichen Lebens begeben müssen.
So wie in unserem Fall heute auch.
Ja. Wir werden gleich erfahren, dass dies nicht die erste Tat unseres Täters war und auch nicht die letzte bleiben wird. Aber zurück zu unserem Pärchen.
Günther und Erika.
Günther und Erika.
Ja.
Die beiden verlassen spät abends in der Nacht das Festzelt und bewegen sich in Richtung des örtlichen Sportplatzes. Dort suchen sich die beiden ein ruhiges Plätzchen, an dem sie ungestört sind. Zumindest glauben sie das. Denn mitten im Akt taucht plötzlich ein Mann vor ihnen auf. Dieser Unbekannte hat eine Pistole in der Hand und bedroht die beiden. Der Fremde schießt ohne zu zögern auf Günther und trifft ihn in Höhe des Kreuzbeins. Die Kugel bewegt sich von dort aus weiter. Und zwar durch den Bauch in die Brusthöhle bis hinauf in die Schulter. Dort bleibt die Kugel schließlich stecken.
Ist Günther sofort tot?
Nein, Günther Hausotter lebt noch. Allerdings ist er schwer verletzt und blutet stark. Während Günther Hausotter am Boden um sein Leben ringt, vergewaltigt der Unbekannte Erika direkt daneben.
Das ist ja heftig. Stell dir das mal vor. Du hattest gerade Sex mit jemandem, den du sehr magst, und dieser wird nicht nur mit einer Waffe angeschossen, sondern du musst dir anschauen, wie er um sein Leben kämpft, während sich jemand anderes an dir vergeht. Wie viel Traumata kann man innerhalb weniger Minuten noch erleben?
Ja. Und Günther Hausotter bekommt das auch noch alles mit. Er ringt beinahe eine halbe Stunde um sein Leben und verliert diesen Kampf am Ende. Er stirbt.
Und Erika, wird sie auch umgebracht? Also sie muss ja davon ausgehen, dass es ähnlich ergehen wird wie ihrem Freund.
Glücklicherweise, aber auch erstaunlicherweise, macht der Täter keine Anstalten, sie ebenfalls umzubringen. Während des sexuellen Akts, bei dem ihr Peiniger sie auch in den Hals beißt, hat er zwar seine Waffe immer griffbereit neben sich, aber nachdem er sich an seinem Opfer vergangen hat, macht er sich aus dem Staub und lässt die 14-Jährige am Leben. Erika zieht sich an und läuft zurück zum Fest, um Hilfe zu holen.
Aber für Günther Hausotter kommt jede Hilfe zu spät.
Ja.
Ja. Gibt es denn Spuren, irgendwelche Hinweise auf den Täter?
Ich hatte ja schon gesagt, dass es bereits zuvor ähnliche Fälle gab. Man hat Projektile von anderen Tatorten, die man vergleichen kann. Und auch bei diesem Fall stammte die Kugel aus der identischen Waffe.
Ah.
Man ist sich also im Klaren, dass es sich hier wohl um einen Serientäter handelt.
Okay.
Es gibt aber noch eine weitere Spur und die finde ich höchst interessant. Als Erika nämlich wieder zurück zum Fest läuft, entsteht sofort eine Menschentraube um sie herum, als sie berichtet, was passiert ist.
Das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ein richtiges Durcheinander. Die Menschen sind geschockt, dass sowas auf dem Dorf passieren kann.
Ja, so können wir uns das vorstellen. Um die 14-jährige Erika, die man ja im Dorf auch gut kennt, bildet sich also eine große Menschentraube. Alle möglichen Leute tummeln sich um sie und fragen, wer das getan hat und wo der Täter hingelaufen ist und so weiter.
Ja.
Unter anderem steht aber auch ein Mann inmitten dieser Leute und fragt etwas Seltsames. Er ruft nämlich, ist der Tote noch tot?
Hä? Wieso und warum?
Das fragen sich die Anwesenden auch. Zumal eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch gar keiner weiß, dass Günther Hausotter tot ist. Und die Frage an sich ist ja schon seltsam.
Ja.
Als die Polizei später die Personen vor Ort befragt, können sich einige von ihnen auch noch an den Mann erinnern, der das gerufen hat, weil sie neben ihm standen.
Jetzt sag nicht, dass das der Täter war.
Genau der war es. Die Augenzeugen können sich noch recht gut an den Mann erinnern und so wird ein Phantombild des Mannes erstellt.
Haben wir das vorliegen?
Haben wir.
Ja, dann posten wir das gerne, wie auch ein, zwei weitere Fotos, wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. Folgt uns deswegen auch gerne auf einem oder beiden Kanälen.
Ja, ich habe es dir auch mal mitgebracht. Schau mal hier.
Okay, ich beschreibe mal, was ich sehe, für die, die das Foto jetzt nicht vor sich haben. Ich sehe eine Gruppe von Männern um einen Tisch. Wahrscheinlich eine Art Pressekonferenz der Polizei und man präsentiert das Phantombild. Darauf ist ein Mann zu sehen, ich würde mal tippen, zwischen 30 und 40 Jahren, dunkle Haare, die vorn an der Stirn einen kleinen Wirbel haben.
Genau, ein eher längliches Gesicht, würde ich sagen. Kein Bart, keine Brille.
Ja. Kann man damit etwas erreichen? Also melden sich Zeugen oder dergleichen?
Das Phantombild wird in der lokalen Presse veröffentlicht und tatsächlich gehen insgesamt um die 150 Hinweise ein.
Ah.
Besonders eine Rückmeldung eines Hinweisgebers ist interessant. Der sagt nämlich aus, dass er weiß, wer der Mann auf dem Phantombild ist und dass dieser Mann auch Schießübungen mit seiner Waffe mache.
Das klingt zumindest ja schon mal vielversprechend. So wünscht man sich das als Polizei. Vor allen Dingen, wenn es ja um einen Serientäter geht.
Der Hinweisgeber hat sogar einen Namen für die Ermittler. Der Mann heiße Karl Wilhelm Detmar, den alle aber immer nur Johnny nennen würden.
Musik.
Werbung.
Lisa, hast du schon mal einen Escape Room gespielt?
Ja, und ich bin ein echter Fan von Escape Rooms. Und ich weiß, dass es da einen ganz besonderen gibt.
In der Tat. Wir hatten es euch ja schon lange angedroht und nun kann man ihn spielen. Den Mörderische Heimat Escape Room in Fulda.
Neben dem mörderischen Heimatraum gibt es natürlich noch viele andere Räume, die man spielen kann. Insgesamt können 11 Teams zur gleichen Zeit die Räume knacken. Dabei kann ein Team aus 2 bis 7 Teilnehmern bestehen. Und es gibt sogar Räume, in denen 2 Teams parallel spielen können. Duelle sind hier also zur gleichen Zeit spielbar.
Ich mag diese Escape Rooms auch sehr, weil es einfach das Teamwork stärkt und jeder seine Fähigkeiten mit einbringen kann und am Ende gemeinsam die Mission erfüllen zu müssen.
Dazu habt ihr je nach Raum zwischen 70 und 90 Minuten Zeit. Schafft ihr es nicht, ist das Spiel leider verloren.
Die Schlüsselerlebnisräume befinden sich in der Rabanusstraße 38 in Fulda, 7 Gehminuten vom Bahnhof entfernt, direkt oberhalb der Altstadt.
Schaut gerne mal auf der Homepage vorbei und informiert euch über die Räume und Termine. Die Homepage lautet www.marions-events.de.
Werbung Ende.
Dieser Johnny betreibe einen Schrottplatz und habe eben auch eine scharfe Waffe.
Damit kann man was anfangen. Da wird die Polizei sicher direkt aktiv.
Ja. Die Beamten verlieren keine Zeit und fahren dort zu dem besagten Schrottplatz und treffen auch tatsächlich auf den Schrotthändler Johnny Detmar.
Nicht zu verwechseln mit Johnny Depp, das ist jemand ganz anderes.
Johnny Depp hat zwar auch schon ab und an einen Gerichtssaal von innen gesehen, aber hiermit, mit unserem Fall aus Meinersen, hat er nichts zu tun. Das kann ich schon mal verraten.
Dachte ich mir. Aber weiter. Man trifft auf diesen Johnny und konfrontiert ihn mit der Tat.
Zunächst erstmal fragen die Beamten, ob er eine Waffe habe. Das bejaht er, sagt aber gleichzeitig, dass er die verkauft habe. Und zwar habe er diese Waffe an einen Zigeuner verkauft. Das können wir in diesem Fall auch so sagen, weil das ein Zitat ist und wir gleich noch auf den familiären Hintergrund Johnny Detmars blicken werden.
Das hat er wahrscheinlich auch extra gesagt, weil er so die Polizisten im Glauben lassen konnte, dass der Käufer über alle Berge sei und keine Adresse angegeben hätte oder könnte.
Ganz genau. Und bei weiteren Nachfragen verstrickt sich der verdächtige Johnny auch in immer mehr Widersprüche. Das kommt den Ermittlern auffällig vor und sie nehmen ihn mit auf die Wache zum Verhör. Hier merkt man schnell, dass Johnny nicht sehr redegewandt ist.
Was bedeutet das?
Dazu würde ich gerne auf die angedeutete Historie von ihm und seine Lebensgeschichte eingehen.
Okay, mach das.
Okay. Karl Wilhelm Johnny Detmar wird 1940 geboren. Er hat eine 2 Jahre jüngere Schwester. Diese ist eher auf den Vater fokussiert, wohingegen Johnny eher der Mutter näher ist.
Was ja so oft der Fall ist.
Ja. Der Vater ist Schausteller. Er besitzt eine Schießbude und ein Karussell. Damit zieht die Familie dann von Rummel zu Rummel. Meist irgendwo in Niedersachsen zwischen Neustadt am Rübenberge und Braunschweig.
Wissen wir auch etwas über die Mutter?
Die Mutter ist eine Frau aus dem fahrenden Volk, wie es damals so schön heißt. Womit wir wieder bei dem Begriff Zigeuner wären, den man damals landläufig nutzte. Heute würde man sie als Sinti und Roma bezeichnen. Daher auch Johnnys spätere Idee mit dem Verkauf seiner Waffe. Er weiß, wie die Polizei zu diesen Leuten steht und dass man dort innerhalb dieser Gemeinschaft nur schwer ermitteln kann, weil oft kein fester Wohnsitz festzustellen ist. Das mit dem Waffenverkauf war also keine schlechte Idee.
Aber mich würde noch interessieren, wie seine Kindheit so verlief. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Kindheit als Schaustellerkind ja durchaus auch spannend und schön sein kann. Oder ist das zu romantisch von mir gedacht?
Es gibt bestimmt auch diese abenteuerlichen, schönen Momente. Ja. Aber insgesamt ist es natürlich vor allen Dingen ein sehr beengtes Leben. Die 4-köpfige Familie lebt in einem kleinen Wohnwagen zusammen. Da bleibt nicht viel Privatsphäre übrig. Johnny muss daher sehr früh die Intimitäten der Eltern mit ansehen, was ihn und seine Sexualität sicher auch für sein späteres Leben prägt. Das Zusehen oder auch heimliche Zusehen wird sich bei ihm noch katastrophal entwickeln.
Wir ahnen es schon, was du damit meinst, aber erstmal möchte ich noch bei der Kindheit und der Familie bleiben. War der Vater denn ein strenger Vater?
Ja. Der Vater ist die ganz klare Autorität in der Familie. Allerdings wird Johnny später aussagen, dass sein Vater immer nur mit der Hand geschlagen habe. Eine Aussage, die uns heute eher zurückschrecken lässt, aber für die damalige Zeit nicht selbstverständlich war.
Gut, dass wir uns dahingehend weiterentwickelt haben, das nicht mehr als großen Gewinn ansehen, dass der Vater die Kinder nur mit der Hand schlägt und nicht mit der Faust oder dem Gürtel. Aber wie du schon sagst, es war damals im und nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch noch eine komplett andere Zeit.
Das sollten wir in diesem Kontext immer mitdenken. Hm. Jedenfalls ist Johnny als Kind eher schwächlich und hat auch oft einfach Pech. Als Kind tritt ihm zum Beispiel ein Pferd mit dem Huf gegen den Kopf, als er seine Mütze aufheben will. Ein anderes Mal trifft ihn die zurückschnellende Kurbel eines Traktors an den Kopf. Dann knallt er bei einem Unfall gegen die Frontscheibe eines Autos. Man geht hier von möglichen bleibenden Hirnschäden bei ihm aus. Ganz sicher bestätigt wird das aber nicht, weil es keine ärztliche Untersuchung dazu gibt.
Ganz glücklich klingt das jedenfalls nicht. Was mir gerade einfällt, wenn Johnny immer auf diesen Rummeln unterwegs war als Kind, ging er denn überhaupt zur Schule?
Er ging zur Schule, allerdings nicht lange. Bis zur 5. Klasse der Volksschule. Das hatte zur Folge, dass Johnny weder gut lesen noch schreiben konnte. All seine Verträge und Dokumente unterschrieb er daher immer mit 3 Kreuzen.
Also fast ein Analphabet. Und Schule war den Eltern nicht wichtig.
Anscheinend nicht. Ja. Sein Vater, der übrigens ebenfalls nicht lesen und schreiben konnte und seine Verträge ebenfalls stets mit 3 Kreuzen signierte, sagte mal, dass sein Sohn nicht lesen und schreiben könne, habe ihn nicht gestört. Hauptsache, er kann was verdienen.
Ja, also es war damals wichtiger, dass abends was zu essen auf dem Tisch stand, als die Tatsache, dass jemand toll schreiben konnte. Aber jetzt sind wir etwas abgekommen. Also Johnny hatte also keine einfache Kindheit. Er ist sozusagen Analphabet und muss mit seinen Eltern und seiner Schwester in beengten Verhältnissen leben. Dort erlebt und sieht er Dinge, die ein Kind nicht unbedingt erleben sollte. Vielleicht wird seine Sexualität dadurch sogar beeinflusst, aber das erklärt ja noch nicht, was aus ihm später im Leben wird.
Ja, dann lass uns aber schnell noch seinen beruflichen Werdegang abhandeln. Ganz unwichtig ist das nämlich später auch nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg beendet der Vater seine Schaustellertätigkeit und wird Schrotthändler. Johnny hilft ihm dabei, bekommt aber kein großes Geld, außer ein wenig Taschengeld. In dieser Zeit wird seine Mutter auch herzkrank.
Und er ist ja sehr auf seine Mutter geprägt.
Auch das macht es für ihn nicht leichter. Wir machen einen kleinen Sprung ins Jahr 1963. Da ist Johnny nun Anfang 20, als er heiratet. Sein Vater schenkt ihm zur Hochzeit einen Wohnwagen für 8.000 Mark, in dem er und seine Frau leben können. Und Johnny ist durchaus fleißig und kann sich später sogar ein eigenes Haus in Gifhorn bauen.
Wie verläuft seine Ehe?
Er selbst wird einmal sagen, dass er eine gute und saubere Ehefrau habe. Dennoch erfährt Johnny in der Ehe nicht die sexuelle Befriedigung, die er braucht. Er hat einen sehr starken Sexualtrieb und dass er diesen nicht ausleben kann, frustriert ihn.
Haben die beiden Kinder?
Haben sie. 2 Söhne namens Mike und Johnny.
Johnny, also wie er.
Ja. Seinen Spitznamen fand er wohl so gut, dass er einen seiner Söhne so nannte. Um diese Zeit beginnt auch eine Serie von Überfällen auf Liebespaare in der Region. Ich sage es gleich mal vorweg, es wird 2 Serien geben, die auf Johnnys Konto gehen. Eine im Jahr 1968 und eine zweite zwischen 1970 und 1971.
Und die Serien kann man ihm zuordnen, weil das gleiche Tatmuster erkennbar ist.
Im Prinzip immer das gleiche Muster. Paare, die sich in einem Auto oder im Wald heimlich vergnügen, werden überfallen. Auf den Mann wird geschossen und die Frau im Anschluss vergewaltigt. Exemplarisch nehmen wir uns mal einen Fall aus dem Jahr 1968 vor. Die Tat findet in Marwede statt. Marwede ist ein kleines Dorf bei Eschede, nordöstlich von Celle.
Das ist alles in der gleichen Region, nehme ich an.
All die Taten finden in der gleichen Region statt, ja. Und auch hier ist gerade wieder ein Dorffest. Der sogenannte Heuball findet statt. Die Stimmung ist super, die Gäste feiern und tanzen. Und es wird viel Bier getrunken. Auch ein eher kleiner, schmächtiger Mann sitzt im Festzelt und trinkt Bier.
Johnny.
Mhm. Ja. Eins habe ich noch nicht erwähnt. Johnny trinkt zwar, aber verträgt kaum Alkohol. Das kann mit seinen ganzen Unfällen in der Kindheit zusammenhängen. Jedenfalls lösen schon wenige Mengen Alkohol bei ihm eine komplette Enthemmung aus.
Kontrollverlust, nicht mehr Herr über seine Sinne und sein Handeln.
Ich sehe, du weißt, wovon ich spreche.
In abgeschwächter Form.
Ja. Johnny sitzt jedenfalls im Zelt, er trinkt Bier und schaut sich die Pärchen ganz genau an, die vertraut wirken, herumturteln und aus dem Zelt hinausgehen.
Er sucht nach Opfern.
Ja.
Ja. Und wie alt ist er da?
Das war 1968, da müsste er also 28 Jahre alt sein.
Okay, weiter.
Ja. Schließlich verlässt ein Pärchen das Zelt, das er interessant findet und bei dem er vermutet, dass hier gleich mehr passieren könnte. Also schleicht er hinterher. Tatsächlich verschlägt sich das Pärchen hinter ein paar Büsche und hat Sex. Dieses Szenario erregt ihn immer so sehr, dass er meist onaniert. Doch auch wenn er sich befriedigt hat, ist die Lust bei ihm anscheinend noch nicht gestillt. Denn wir wissen ja, dass er die weiblichen Opfer noch vergewaltigt.
Ungewöhnlich, oder?
Wie gesagt, er hat ein sehr ausgeprägtes sexuelles Bedürfnis. Jedenfalls geht er jetzt hinüber zu dem Pärchen. Johnny hat seine Waffe dabei. Er wartet noch, bis das Pärchen ebenfalls fertig ist und sich der Mann von der Frau abwendet und sich zur Seite dreht. Er dreht sich praktisch direkt Johnny zu und der schießt direkt auf den Mann am Boden vor ihm.
Die Männer scheinen ihm völlig egal zu sein. Sie stehen ihm einfach nur im Weg, oder? Also seinem Plan im Weg.
Tatsächlich wird er später etwas ganz Ähnliches aussagen. Ich musste eine Frau haben. Der Mann war nur im Weg.
Also entledigt er sich dessen immer wieder. Stirbt das männliche Opfer auch hier?
Hier geht etwas schief, denn sein Schuss geht durch den Oberschenkel des Mannes hindurch und trifft die dahinterliegende Frau in den Bauch. Der Mann humpelt daraufhin zurück und holt Hilfe. Sowohl das männliche als auch das weibliche Opfer überleben. Sie nur mit viel Glück und einer Notoperation.
Also hier kam es gar nicht zum vollendeten Akt für Johnny.
Nein. Wie dreist er aber ist, um an sein Ziel der sexuellen Befriedigung zu kommen, zeigt ein anderer Fall aus Gifhorn.
Auch in der gleichen Ecke.
Ja. Die ganzen Fälle sind in einem Umkreis von vielleicht 50 Kilometern Entfernung geschehen. Wobei wir später hören, dass er vielleicht auch noch für andere Taten außerhalb der Region verantwortlich sein könnte.
Vielleicht ist sein Konto also noch voller, als man weiß.
Ja. Es gibt auch noch ein paar weitere Fälle aus der Region, wo der Schuss sein Opfer auch verfehlt.
Weil er so ein schlechter Schütze ist?
Eher, weil er so erregt ist und selbst aus kürzester Distanz verzieht. Seine Waffe ist auch eine ganz spezielle, nämlich eine sogenannte Parabellum. Das ist eine Waffe, die die Wehrmacht nutzte. Und Johnny hatte eine Sonderausführung. Das Modell Ari 08. Das war eine Sonderanfertigung für die Artillerie mit verlängertem Lauf. Also eigentlich keine geeignete Waffe für kurze Distanzen, sondern eher für Entfernungen gedacht.
Aber du sagst es ja schon, dass man aufgrund der Waffe und den Kugeln daher auch zuordnen kann, dass es sich bei den ganzen Taten um ein und denselben Täter handelte.
Zumindest um ein und dieselbe Waffe.
Ja.
Aber ich wollte jetzt den Fall aus Gifhorn erzählen.
Stimmt, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
Okay. Das ist nämlich ein ganz besonderer Vorfall innerhalb der beiden Serien, denn es ist der einzige Überfall, den Johnny nicht allein begeht.
Oh.
Wir schreiben den 22. Dezember 1968. Es ist kurz vor Weihnachten. Johnny ist mit einem Kollegen im LKW unterwegs, wahrscheinlich wieder auf einer seiner Schrotttouren. Deswegen übrigens auch seine Kenntnisse von Parkplätzen und so weiter, wo Pärchen gern absteigen.
Ach so, als Berufsfahrer kennt er die Geheimplätze halt alle, klar. Ja.
Genau.
Ja.
Jedenfalls kommen sie an einem Rastplatz vorbei und sehen dort drei Pärchen am Fahrbahnrand stehen. Johnny und sein Kollege beschließen, dass sie wenigstens eine dieser Frauen vergewaltigen wollen.
Das beschließen sie einfach so im Vorbeifahren?
Ja. Es ist nicht zu glauben,
nee.
Oder? Und es ist nicht nur loses Geschwätz. Das Ganze spielt sich irgendwo zwischen Celle und Gifhorn ab. Tatsächlich halten sie den LKW an und überreden, eines der Pärchen mitzufahren.
Das gibt's doch nicht. Und warum fahren die mit?
Keine Ahnung.
Ja.
Aber sie machen es. Johnny beginnt bald während der Fahrt an der Frau herumzufummeln. Die reagiert aber geistesgegenwärtig und springt während der Fahrt aus dem Fahrzeug raus.
Mhm. Und das überlebt sie auch?
Sie überlebt es. Nur ihr Partner ist jetzt alleine im LKW und wird von den beiden Männern im Anschluss furchtbar verprügelt. Er wird jedoch nicht erschossen. Was ich erstaunlich finde, wenn man den sonstigen Tatablauf von Johnny Detmar kennt.
Das stimmt, ja.
Jetzt kommt aber das eigentlich Wahnsinnige, das verdeutlicht, wie getrieben Johnny Detmar von seiner Gier im wahrsten Sinne des Wortes war. Denn die beiden Männer hauen jetzt mit dem LKW nicht etwa ab. Nein, sie beschließen, zu den beiden anderen Pärchen zurückzufahren und sich von den verbliebenen Frauen eine zu schnappen und diese zu vergewaltigen.
Was? Das heißt, sie wollen sich Ersatz holen bei den Pärchen, wo sie deren Freunde oder Bekannte gerade erst überfallen hatten?
Genau bei denen.
Oh Mann.
Und sie setzen das auch um. Johnny Detmar nimmt sich eine Rohrzange als Waffe zur Hand, als sie die beiden anderen Pärchen tatsächlich wieder erreichen. Johnny und sein Kollege steigen aus dem LKW, bedrohen die beiden zurückgelassenen Pärchen und nehmen sich eine der Frauen mit und vergewaltigen sie.
Das klingt völlig irre, aber das ist wirklich so passiert.
Das ist leider so passiert, ja. Aber es gibt auch einen positiven Aspekt. Denn jetzt haben die zurückgelassenen Überfallenen natürlich einen sehr guten Anhaltspunkt, den sie der Polizei mitteilen können. Nämlich den LKW und dessen Kennzeichen.
Wie dumm von Johnny und seinen Kollegen. Waren sie sich so sicher oder haben sie einfach vergessen, dass man anhand des Fahrzeugs sie ja leicht finden könnte?
Gute Frage. Vielleicht ein bisschen von allem. Man nimmt Johnny jedenfalls direkt kurz nach der Tat fest. Er trägt immer noch das Outfit, das er zur Tat anhatte und kann auch darüber identifiziert werden.
Was trug er denn für ein Outfit?
Das ist sehr interessant, denn er trug bei allen seinen Taten stets einen schwarzen Rollkragenpullover und seine Jeans-Latzhose. Leider vergleicht man diese Aussage nicht mit den Aussagen anderer Pärchenüberfälle, denn Johnny wird nun nur wegen der aktuellen Tat festgenommen und anschließend auch verurteilt.
Da sind wir wieder bei einem Thema, das wir schon oft bei alten Fällen hatten. Damals hatte man einfach noch nicht die Möglichkeiten, die man heute hat, um Fälle miteinander abzugleichen und Parallelen zu finden.
Und das ist tragisch.
Ja.
Wir werden gleich erfahren, wieso. Jedenfalls kommt Johnny nun in Untersuchungshaft und wird für die Vergewaltigung vom Landgericht Hildesheim zu 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Sein Kollege wird übrigens auch geschnappt und verurteilt.
Nur um das nochmal für mich klar zu machen. Die anderen Taten, und das scheinen ja bereits einige gewesen zu sein, bringt man nicht mit Johnny in Verbindung.
Leider nein. Daher auch nur die 2 Jahre und 3 Monate. Johnny sitzt einen Großteil der Strafe ab und man wundert sich bei den anderen Polizeiwachen, dass nun auch die Liebespaarüberfälle plötzlich aufhören.
Weil der Serientäter nun erstmal für 2 Jahre und 3 Monate im Gefängnis ist.
Ja.
Nicht aber wegen der ganzen anderen Vergewaltigungsüberfälle. Kamen bei denen denn weitere Männer ums Leben?
Das ist das große Glück und den ungenauen Schüssen zu verdanken. Es gibt zahlreiche Verletzte und Schwerverletzte, aber wie durch ein Wunder überleben all die angeschossenen Männer die Taten. Und so kommt Karl Wilhelm Johnny Detmar 1970 wieder auf freien Fuß.
Und die zweite Serie der Taten beginnt, verstehe.
Er kommt raus und fängt sofort wieder an.
Sofort, ja.
Unter anderem eben auch in Meinersen auf dem Schützenfest. Hm. Als er Günther Hausotter und Erika nach draußen verfolgt.
Und diesmal bleibt es nicht bei Schwerverletzten, sondern er hat Günther Hausotter ermordet.
Da war er übrigens nicht mit seinem LKW unterwegs, sondern mit seinem VW. Seine Waffe hatte er zunächst sogar im Auto gelassen und sie dann erst geholt, als er wusste, dass er eine Tat begehen würde.
Wie es dann weiterging, haben wir ja gehört. Und auch, dass er mit auf die Wache genommen wurde. Aber er hat ja bestritten, etwas mit der Tat zu tun zu haben und hat gesagt, er hätte die Waffe verkauft.
Das glauben die Ermittler aber nicht und sie greifen zu einer List. Denn sie holen die Frau von Johnny auf die Wache. Und das lässt seine harte Schale schnell bröckeln. Erst recht, als die Ehefrau zu ihm sagt, Mensch Johnny, denk doch an deine Kinder, deine Söhne.
Gesteht er jetzt?
Jetzt entsteht eine Art Dominoeffekt. Jede Tat, die er nun zugibt, setzt ein weiteres Geständnis in Gang. Am Ende kann man ihm 7 Taten zuweisen und letztlich auch nachweisen. Man hatte den überlebenden Frauen dieser anderen Taten, zum Beispiel aus Thune bei Braunschweig oder ein Fall, der am Mittellandkanal stattfand, diesen überlebenden Frauen, hatte man Tonaufnahmen vorgespielt und sie hatten die Stimme von Johnny Detmar zweifelsfrei identifizieren können.
Und jetzt frage ich mal ganz forsch. Ist man sich denn sicher, dass das alle Fälle waren? Oder gibt es noch eine Dunkelziffer, wie es oft bei solchen Serientätern der Fall ist?
Ja, das ist hier nicht anders.
Ja.
Also, ich hatte es ja schon angedeutet. Man vermutet noch weitere Taten. Er war mit seinem Schrott-LKW relativ viel und weit unterwegs. Es gibt unter anderem Verdachtsfälle in Südniedersachsen und sogar bis nach Nordhessen hinein. Aber die konnte man ihm nicht nachweisen. Damals gab es eine ganze Menge Taten und auch Morde ähnlicher Machart. Das hat das Ganze für die Ermittler nicht einfacher gemacht. Das hat sich zum Glück ja gebessert.
Hast du mal ein paar Zahlen der Entwicklung von Morden in Deutschland für uns? Denn da gibt es ja belastbare Fakten des Bundeskriminalamts.
Hab ich.
Ja.
Die Zahlen habe ich von Kollegen entliehen, die das damals recherchiert hatten. Demnach gab es 1971 laut BKA 410 Morde in Deutschland bei 65 Millionen Bürgern.
Das war ja noch ohne die damaligen DDR-Gebiete.
Und wenn man sich das heute mal anschaut, hat sich das doch sehr zum Positiven verändert. Bei ungefähr 85 Millionen sind es nur noch 270 Morde im Jahr. Jeder einer zu viel, aber die Tendenz ist positiv.
20 Millionen Bürger mehr und 140 Morde im Jahr weniger, immerhin. Aber sag uns doch bitte noch, welche Strafe Karl Wilhelm Detmar erhielt.
Das Landgericht Braunschweig kommt im Dezember 1972 zu dem Entschluss, dass es sich bei dem Todesfall in Meinersen um keinen Totschlag, sondern tatsächlich einen Mord handelt.
Mhm.
Es werden sogar gleich drei Mordmerkmale festgestellt.
Drei Mordmerkmale?
Ja.
Ja.
Und zwar erstens Befriedigung des Geschlechtstriebs, zweitens Heimtücke, drittens Ermöglichung einer Straftat, nämlich die 14-jährige Erika zu vergewaltigen. Und dazu musste er erst den Mann umbringen. Übrigens auch die Eltern von Johnny werden vor Gericht befragt. Sie stehen zu ihrem Sohn, aber es wird vieles klar, was die frühkindliche sexuelle Prägung ihres Sohnes betrifft.
Was genau?
Naja, insofern, als dass Johnny nie aufgeklärt wurde, sondern die Sexualität hautnah im Wohnwagen mitbekommen musste und die Eltern die sexuelle Entwicklung ihres Sohnes nie bemerkt haben. Hier nochmal der Verweis auf die ethnische Herkunft der Mutter. Bei den Sinti und Roma sei es verpönt, über Sexualität überhaupt nur zu sprechen. Deswegen möchte Johnny übrigens auch auf die Frage dazu vor Gericht in Anwesenheit seiner Familie und den Verwandten nicht antworten. Denn da müsse er ja Worte wie Geschlecht sagen. Und das könne er nicht.
Da gibt es dann eine Scham. Aber vergewaltigen geht ohne Probleme. Ziemlich bigott, wenn du mich fragst. Egal, welche Erziehung ich genossen oder nicht genossen habe.
Ganz deiner Meinung, ja. Johnnys Vater bestätigt aber die Aussage seines Sohnes. So sexuelle Dinge könne man doch nicht mit seinen Kindern besprechen.
Lisa, das Urteil fehlt uns noch.
Ja. Johnny wird des Mordes für schuldig gesprochen und kommt schließlich in eine Psychiatrie. Aber ich sage es gleich, auch wenn das heute undenkbar wäre, er kommt wieder raus.
Keine Sicherungsverwahrung? Nichts?
Nein. Er kommt einige Jahre später wieder raus. Seine Frau und die Kinder haben sich aufgrund der Vorfälle aber von ihm abgewandt. Der Schrottplatz wird von einem seiner Söhne geführt, aber Johnny zieht wieder in die Region und du ahnst, was passiert?
Nein, bitte nicht.
Bald nach seiner Entlassung wird er in Wolfenbüttel auffällig, als er sich gegenüber zwei Frauen entblößt. Daraufhin werden seine Wohnung und sein Auto durchsucht und man findet tatsächlich wieder eine scharfe Waffe. Johnny wird wieder verurteilt. Wieder kommt er in die Psychiatrie und im hohen Alter wieder frei. Nun steht er allerdings unter Führungsaufsicht.
Führungsaufsicht, das heißt, Polizisten kommen regelmäßig vorbei und signalisieren ihm, wir haben dich im Auge, mach keine falschen Schritte.
Ja, so kann man sich das vorstellen, genau.
Hast du noch eine weitere Wendung in diesem Fall oder war es das?
Soweit war es das erstmal. Weitere Informationen habe ich nicht. Ob und wo Karl Wilhelm Johnny Detmar heute lebt, weiß ich nicht. Er wäre jetzt Mitte 80, seine Söhne müssten auch über 50 sein. Ich habe bei den Recherchen sogar noch Nachfahren gefunden, die ich hätte fragen können, aber davon habe ich in diesem Fall mal abgesehen.
Du sagtest ja auch, dass sich seine eigene Familie von ihm abgewandt hat.
Ich denke, die Familie ist froh, damit nicht mehr konfrontiert zu werden und das sollten wir auch respektieren.
Für unseren Fall hat das ja auch keine weiteren Auswirkungen mehr. Über einen Teil der Taten haben wir berichtet und ich denke, es wird jedem klar, was das für einen Schmerz sowohl bei den Angehörigen der Opfer als auch bei den Angehörigen des Täters ausgelöst haben muss. Über das, was berichtet werden kann und meines Erachtens auch sollte, haben wir gesprochen. Und das ist eine ganze Menge gewesen, Lisa. Vielen Dank für diesen Fall.
Sehr gerne.
Liebe Nachbarschaft von Mörderischer Heimat, damit sind wir am Ende von Folge 65 angelangt. Einen letzten Fall, einen letzten Pfeil haben wir noch im Köcher. Die sechste und letzte Folge unserer Niedersachsen-Staffel gibt es in 14 Tagen. Dann mit Zeno und mir an den Mikrofon. Bis dahin verabschieden wir uns bei euch und wünschen euch eine gute Zeit.
Auch von meiner Seite sage ich für heute Tschüss, Lisa Kardinale
und Shaggy Schwarz.